möchte in den nächsten 20 Minuten über den erblichen Brust- und Eierstock sprechen. Das ist ein Thema, das lange Zeit von vielen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen stiefmütterlich gesehen worden ist, aber das durch die Publikation von Angelina Jolie, Sie werden sich alle daran erinnern, eine ganz große Dynamik bekommen hat. Und das ein bisschen auch dazu geführt hat, dass die Awareness unter uns Ärzten, aber auch die Awareness in der allgemeinen Bevölkerung diesem Problem gegenüber und den Lösungsmöglichkeiten deutlich geändert hat. Als Hintergrund vielleicht einige Informationen über die klinische Bedeutung von BRCA1 und BRCA2 Keimbahnmutationen. Die sind relativ häufig, das sind die häufigsten genetischen für ein Karzinom determinierenden Veränderungen, die wir weltweit sehen. Wir schätzen, dass eine von 300 bis 500 Personen, ich spreche jetzt von Männern und Frauen, die Ihnen, wenn Sie dann auf die Maria-Hilfer-Straße hinausgehen, entgegenkommen, eine Mutation in einem der beiden Gene tragen. Und das ist in bestimmten Populationen noch sehr viel häufiger. In Ashkenazi, Jüdinnen und Juden zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens, also die Prävalenz einer BRCA1 oder 2 Mutation bei 1 zu 40, also jede 40. Person trägt das. In der isländischen Bevölkerung beispielsweise ist jede 150. Person, die Ihnen entgegenkommt. Also Sie sehen, die Häufigkeit von Genveränderungen ist abhängig von der Population, in der man sie studiert. Aber auch Sie werden in Ihrer täglichen Praxis immer wieder mit Frauen und mit Männern konfrontiert werden, die ein höheres, ein familiäres Risiko haben. Und die Kunst wird jetzt darin liegen, herauszufinden, ob hinter diesem erhöhten Auftreten von Brust- oder Eierstockkrebs in einer Familie tatsächlich ein Syndrom, ein erbliches Brust- und Eierstockkrebs-Syndrom sich verbirgt. Wir schätzen, dass 9% aller Patienten in Ihrer Ordination, wenn Sie Allgemeinmediziner sind, eine Familiengeschichte aufweist, und prüfen Sie das mal bei Ihren eigenen Patienten nach, wo man eine weitere Exploration zumindest überlegen sollte. Wir schätzen, dass 6%, und das ist auch ganz wichtig, jetzt, wo das Mama-Screening beginnt, glaube ich, sehr erfolgreich anzulaufen, wo also 6% aller Frauen, die eine normale Mammographie bekommen, vielleicht doch ein intensivierteres Schema benötigen, vielleicht eine einjährige Mammographie bekommen, vielleicht tatsächlich zu einem der mehr 70 genetischen Beratungszentren in Österreich zugewiesen gehört. Auf der anderen Seite wird die Häufigkeit des Vorkommens einer BRCA-Mutation in Mammakarzinomen deutlich überschätzt. Wenn man so in der Bevölkerung fragt, na, wie oft glauben Sie denn, sind Gene verantwortlich für das Auftreten von Brustkrebs, dann werden Sie hören, das sind 80-90%. Nachgewiesenerweise sind es 5-7%, wo wir eine BRCA1 und 2 Mutation sehen, und etwa 5% der Mammakarzinome haben Genveränderungen anderer Gene. Da gibt es eine Reihe von Genen, die eine niedrigere Penetranz haben, also bei denen es nicht so häufig zum Auftreten einer Krebserkrankung kommt. Und die vielleicht auch nicht so häufig sind, deren Prävalenz auch sehr viel geringer ist. Also BRCA1 und BRCA2 Mutationen spielen eine ganz, ganz große Rolle beim Auftreten des Mammakarzinoms. Und was das für die Risikosituation einer Person bedeutet, sehen Sie hier. Sie sehen hier eine Übersicht von Risikofaktoren für das Auftreten von Mammakarzinomen. Und ich glaube, man kann hier sehr schön sehen, dass der späte Wechsel, früher als direkt die Hormonersatztherapie, das Risiko, an einem Mammakarzinom zu erkranken, nicht wirklich steigern, aber die Familiengeschichte, eine Biopsie, die stattgefunden hat, und vor allen Dingen eben das Vorhandensein einer BRCA-Mutation mit einem deutlich erhöhten Lebenszeitrisiko assoziiert sind, an einem Mammakarzinom zu erkranken. Wie funktioniert das? Nun, wir erben von unseren Eltern, Mutter wie Vater, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit Genveränderungen, wenn die denn vorkommen. Wir haben hier beispielsweise einen Vater, der eine Mutation in einem der beiden Allele trägt, und ob der Sohn oder die Tochter dieses Allel vererbt bekommen, ist abhängig von einem Zufall, 50%iger Wahrscheinlichkeit. Ich nenne das immer, das ist sowas wie ein Münzwurf. Man kriegt Kopf oder Zahl, und wenn es Kopf ist, ist eine Mutation, und Zahl ist keine Mutation. Wenn Sie eine Mutation erben, haben Sie wieder eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, die an Ihre Nachkommen weiterzugeben. Haben Sie diese Genveränderung nicht vererbt bekommen, sind Sie und Ihre Nachkommen für immer aus dem Schneider. Also ganz, ganz wichtig, autosomal dominante Vererbung betrifft Männer wie Frauen und wird mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit weitergegeben. Und das ist auch so, ich vergleiche das ganz gern mit einem Flugzeug, da wo wichtige Instrumente doppelt angelegt sind, sind auch Gene doppelt angelegt, und wenn Sie schon von Haus aus in allen Zellen des Körpers einen Defekt vererbt bekommen haben, also eine Keimbahnmutation in einem der beiden Allele, dann ist es klar, die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls eines zweiten Genes, was wir hier unten sehen, sehr viel höher ist. Und das erklärt auch das typischerweise frühe Erkrankungsalter. 25, 30, 25, 35 Jahre sind Frauen, wenn sie erstmals an Brustkrebs erkranken. Und nicht viel älter ist das erste Erkrankungsalter beim Eierstockkrebs. Sie sind also früh, sie erkranken also früh und sie erkranken mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. 87 von 100 Frauen, 87% aller BRCA-Mutationsträger, mal über den Kamm geschoren, werden im Laufe des Lebens an Mammakarzinom erkranken. Und an die 50%, 44 bis 60, bei uns in Österreich sind es etwa 50%, aller Frauen mit einer BRCA1 oder BRCA2-Mutation werden im Laufe des Lebens am Eierstockkrebs erkranken. Das ist deutlich höher als jene Wahrscheinlichkeit, die Sie als Durchschnittsösterreicherin, als Frau ohne BRCA-Mutation haben. Und typischerweise sehen wir Frauen, die werden sensibilisiert, und vielleicht werden auch deren Angehörigen sensibilisiert, wenn sie schon am Brustkrebs erkrankt sind. Und da ist dann auch die Frage, naja, jetzt bin ich schon erkrankt, jetzt habe ich eigentlich die Wahrscheinlichkeit erfüllt. Aber bedenken Sie bitte, dass die Wahrscheinlichkeit, an einem neuen Mammakarzinom im Laufe des Lebens zu erkranken, also noch einmal am Brustkrebs zu erkranken, bei Mutationsträgern bei bis zu 64% ist. Also 64% aller Frauen, die möglicherweise jung ein Mammakarzinom entwickeln und die eine Mutation haben, werden noch einmal erkranken. Ein Viertel wird innerhalb der nächsten 5 Jahre erkranken und 2/3 werden im Laufe des Lebens erkranken. Also eine schreckend hohe Zahl. Und die Frauen erkranken früh. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir sehen, dass, hier sehen Sie die Kurve für BRCA1 und BRCA2-Mutationsträgern aus Österreich, das sind Daten aus Österreich, die wir selbst erhoben haben, die beginnen mit dem 25. Lebensjahr am Brustkrebs zu erkranken. Und Sie sehen, diese Kurve steigt steil an, und die Hälfte aller Frauen ist mit 50 Jahren bereits erkrankt. Die Hälfte aller Frauen. Und was den Eierstockkrebs angeht, so beginnt es ab dem 40. Lebensjahr anzusteigen. Das ist typischerweise dann, wenn Frauen bereits ihre Familienplanung abgeschlossen haben, und steigt auch dann rapide ab. Besonders BRCA1-assoziierte Ovarialkarzinome steigen hier rapide an, und wir sehen eine Häufigkeit von 44 bis 50%, dass Frauen tatsächlich an einem Ovarialkarzinom erkranken. Kommen Männer außen vor? Nein, sie sind es nicht. Natürlich erkranken auch Männer, die eine Genveränderung haben, häufiger. Die erkranken häufiger am Mammakarzinom. Deswegen ist es immer sehr indikativ, wenn wir einen Mann mit einem Mammakarzinom sehen, dann machen wir gleich Überlegungen hinsichtlich der Familiengeschichte und bieten vielen dieser Männer auch einen Test an. Und sie erkranken häufiger am Prostatakarzinom. Die Wahrscheinlichkeit, am Prostatakarzinom zu erkranken, ist an sich schon hoch, aber sie wird noch gesteigert durch das Vorhandensein einer Mutation. Und die Prostatakarzinome, an denen Sie als Mann erkranken, als BRCA-Mutationsträger, sind besonders aggressiv. Also wenn Sie eine BRCA2-Mutation haben und ein Prostatakarzinom, dann haben Sie eine besonders ungünstige Prognose. Pankreaskarzinom und Melanom sind natürlich geschlechtsunabhängig häufiger. Das sind an sich seltene Erkrankungen, das wissen wir schon. Aber auch hier ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Karzinoms deutlich größer. Und obwohl es keine spezifischen Früherkennungsmöglichkeiten oder Schemata weltweit gibt, empfehlen wir solchen Personen besonders exakt den Früherkennungsuntersuchungsempfehlungen der österreichischen Krebshilfe zu folgen. Jetzt haben wir also ein Kollektiv von Personen, die sind besonders at risk, also besonders, haben ein besonders hohes Risiko, eine Genmutation zu tragen. Aber wie identifizieren wir diese Personen? Nun, es gibt keine wirklichen Tests, man sieht es den Leuten ja nicht auf die Stirn geschrieben. Die einzige Möglichkeit, die wir da haben, herauszufinden, ob hier das Vorliegen einer BRCA-Mutation Wahrscheinlichkeit ist, über die Familiengeschichte. Und es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, das Risiko, das Prätestrisiko, wenn Sie so wollen, für das Vorhandensein einer Mutation herauszufinden. Das können wir einerseits machen, indem wir alle österreichischen Frauen testen und weil wir alle Österreicherinnen mit einer BRCA-Mutation identifizieren können. Das ist technisch, ethisch nicht durchführbar, ist auch finanziell nicht durchführbar, ist nicht der richtige Weg. Wir können jede Frau identifizieren, die bereits an einem Mammakarzinom erkrankt sind, die vielleicht an einer besonderen Form des Mammakarzinoms, des triple-negativen Mammakarzinoms erkrankt sind. Wir haben es von Professor Steger schon gehört. Eine besonders aggressive Form, die ist häufig mit BRCA1-Mutationen assoziiert. Da werden wir auch viele Frauen mit einer Mutation entdecken, aber nicht alle. Die Schnittmenge liegt irgendwo da, wo die Familiengeschichte und die eigene Geschichte darauf hindeuten, dass eine Mutation vorliegt. Und ich habe Ihnen hier eine Tabelle mitgebracht, die aus den Vereinigten Staaten stammt, die Ihnen zeigt, wenn Sie keine Familiengeschichte und keine eigene Geschichte haben für Brust- und Eierstockkrebs, sehen Sie hier die Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein einer BRCA1 oder BRCA2-Mutation, die ist relativ gering. Wenn Sie auf der anderen Seite, am anderen Extrem hier unten, bereits vor dem 50. Lebensjahr an Brustkrebs erkrankt sind und wenn Sie das Pech hatten, im Laufe des Lebens irgendwann noch zusätzlich an einem Eierstockkrebs zu erkranken und wenn Sie aus einer Familie stammen, in der bereits Brustkrebs vor dem 50. Lebensjahr aufgetreten ist, bei einer Cousine oder einer Tante und vielleicht noch zusätzlich ein Ovarialkarzinom bei einer anderen Person, dann ist das schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in dieser Familie eine Genveränderung finden. Die Chance für das Folgen einer BRCA-Mutation liegt bei etwa 80%. Das heißt, wir müssen jetzt anhand der Familiengeschichte herausfinden, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Mutation und wem soll man einen Test anbieten. Und da gibt es verschiedene Empfehlungen. In manchen Ländern ist es sehr genau geregelt, in Österreich ist es sehr genau geregelt, in anderen Ländern ist das die Entscheidung des Arztes, wie man das handhabt und ob man einen Test macht. Aber der Test ist teuer, ist limitiert verfügbar und er dauert seine Zeit. Deswegen muss man sehr genau überlegen, wem soll man so einen Test anbieten. Wir haben ein Set von Kriterien vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Hauptverband und dem Gesundheitsministerium entwickelt. Und wenn diese Kriterien erfüllt sind, haben Sie als Österreicherin oder als Österreicher, der im Rahmen des Hauptverbandes versichert ist, das Recht, einen kostenlosen Test für das Vorliegen einer Keimbahnmutation in BRCA1 und BRCA2 durchführen zu lassen. Und das sind Kriterien, die sehr, sehr wichtig sind. Zwei Fälle von Brustkrebs vor dem 50. Lebensjahr, drei Fälle von Brustkrebs vor dem 60. Lebensjahr in einer Linie, also mütterlicherseits oder väterlicherseits. Also Sie können nicht sagen, eine Tante mütterlicherseits unter 50 und väterlicherseits auch eine Tante unter 50. Das kann man nicht einfach so mischen. Aber in einer Linie mütterlicher oder väterlicherseits zwei Fälle von Brustkrebs vor dem 50., drei vor dem 60., ein Brustkrebsfall vor dem 35. Lebensjahr, die Kombination Brustkrebs vor dem 50. und Eierstockkrebs oder zwei Eierstockkrebsfälle in einer Linie und das Vorliegen eines männlichen wie eines weiblichen Mammakarzinoms. Wenn eine dieser Kriterien zumindest erfüllt sind, dann haben Sie ein Anrecht auf so eine Genuntersuchung. Mir ist wichtig, dass wir, um ein möglichst effektives Ergebnis zu bekommen oder ein informatives Ergebnis zu bekommen, immer zunächst Erkrankte untersuchen. Also es macht keinen Sinn, wenn die Großmutter mit 25 Jahren an Brustkrebs erkrankt ist und die Mutter mit 25 Jahren an Brustkrebs erkrankt ist und wir davon ausgehen können, dass da eine Mutation vorliegt, nun die Enkeltochter zu untersuchen, denn die hat nur eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie von der Mutter, die das möglicherweise hat, ja auch die Genveränderung vererbt. Also immer die erkrankte Person zunächst untersuchen und Gesunde nur dann, wenn die erkrankten Personen verstorben sind oder nicht verfügbar sind oder im Ausland leben. Die Voraussetzung ist natürlich das Erfüllen der Selektionskriterien und die Volljährigkeit. Also wir bieten diesen Test ab dem 18. Lebensjahr an. Und Sie sehen hier so eine typische BRCA-Mutationsfamilie. Wir sehen hier vier Generationen, die Urgroßeltern, die Großeltern, die Eltern und die Kinder. Und wir sehen hier gelb angekreuzelt oder schraffiert Mutationsträgerinnen. Sie sehen die Urgroßmutter wahrscheinlich, die an einem Uteruskarzinom, an einem Gebärmutterkarzinom, Ovarialkarzinom, Verzeihung, erkrankt ist. Genau kann man das nicht mehr eruieren. Hat das möglicherweise hier weitergegeben an zwei dieser Töchter, die sich haben testen lassen. Eine davon ist verstorben. Die Wahrscheinlichkeit für diese Frau, dass ihre Kinder erkranken, ist bei 50% und genauso ist es auch passiert, so ist es eingetreten. Die Tochter hat es bekommen, der Sohn hat es nicht bekommen. Wenn die Tochter Kinder hat, wird es mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit weitergeben. Dieser Sohn, der es nicht vererbt bekommen hat, kann es nicht weitergeben. Und alle seine Kinder teilen nicht dieses hohe Brustkrebsrisiko der Familie. Hier haben wir eine weitere Frau, die erkrankt ist und die auch eine Mutation trägt. Die hat drei Kinder, die offensichtlich das nicht vererbt bekommen haben. Die haben alle drei Glück gehabt. Also es ist ein Game of Chance, wenn Sie so wollen. Und Sie verstehen auch, dass wenn wir hier eine Frau testen und die negativ testen und sonst niemanden in der Familie haben, die Frau ist gesund, die ist jung und wir finden keine Genveränderung, so heißt das gar nichts. Immer zunächst die erkrankten Frauen testen, denn das sind die Frauen, die es am wahrscheinlichsten haben. Nun, wie geht man mit dieser Information um? Früher hat es geheißen, kann man eh nichts machen. Warum soll man das der Frau mitteilen, dass sie ein Damoklesschwert über dem Kopf hat, dass sie wahrscheinlich an Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt und möglicherweise auch daran sterben wird? Das kann man der Frau doch gar nicht zumuten, dass man ihr diese Information gibt. Nun, wir sind heute sehr viel weiter und da müssen wir uns auch ein bisschen bei Angelina Jolie bedanken, die dieses Thema BRCA-Mutation in einem ganz anderen Licht darstellen hat lassen. Auch die Möglichkeiten, die sich aus so einem Ergebnis ableiten lassen, in einem positiven Licht dargestellt haben. Man kann sehr wohl was tun. Man kann zum Beispiel eine Früherkennung durchführen. Das kann man beim Mammakarzinom, hier unten sind wir, beim Mammakarzinom ganz gut machen. Zum Beispiel durch jährliche Mammografien, jährliche Kernspintomografien. Das werden wir gleich sehen, wie das funktioniert. Es gibt die Möglichkeit einer risikoreduzierenden Operation. Die Entfernung der Eierstöcke und Eileiter ist eine Möglichkeit, aber auch die Entfernung des Organs, das erkranken kann. Bei dem Ovarialkarzinom schaut es ein bisschen ungünstiger aus. Da gibt es keine wirklich gute Früherkennung. Das werden Sie wissen, wenn Sie vielleicht Gynäkologen sind, dass das ein ganz, ganz großes Dilemma ist, vor dem wir stehen. Wir können Eierstockkrebs nicht früh erkennen. Und wenn Sie noch so viele Blutabnahmen durchführen und CA-125 messen und wenn Sie noch so viele Vaginalschalluntersuchungen durchführen, Sie können einfach ein Ovarialkarzinom nur sehr schlecht erkennen, meistens in einem fortgeschrittenen Stadium. Kommen wir zu den Früherkennungen. Also da gibt es die Möglichkeit der Mammographie, Sie sehen es hier, die wir ab dem 35. Lebensjahr anbieten, denn da ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko zwischen Nutzen und Schaden, da beginnt es günstig für die Patientin zu werden. Die Kernspintomographie der Brust ab dem 25. Lebensjahr, wir haben ja gesehen, ab 25 beginnt das Mammakarzinom aufzutreten. Und dann haben wir die Vaginalsonographie und die Tumormarker, die wir ohne einen wissenschaftlichen Nutzen und auf einen wissenschaftlich nachgewiesenen Benefit den Frauen anbieten, damit wir ihnen zumindest eine Methode in die Hand legen. Aber wir sagen auch den Frauen dazu, uns ist klar, dass das keine adäquaten Früherkennungsmöglichkeiten sind. Aber die Mammographie und die MRT-Untersuchung der Brust, das sind jene Untersuchungsmethoden, die wirklich einen Benefit machen, die wirklich das Mammakarzinom früher erkennen lassen und die auch die Überlebenschancen verbessern. Und ich habe Ihnen ein Slide mitgebracht, das Ihnen den Wert der Kernspintomographie hinsichtlich der Brustuntersuchung vor Augen führen soll. Das ist eine interessante Untersuchung, die ist in Kanada und in den Vereinigten Staaten durchgeführt worden. In den Vereinigten Staaten sind die Frauen jährlich mit der Mammographie untersucht worden, früh erkannt worden, und in Kanada mit dem jährlichen Kernspin, mit der Kernspintomographie. Und wenn Sie sich die beiden Kurven hier anschauen, dann stellen Sie fest, man kann mit beiden Methoden tadellos Mammakarzinom erkennen. Kein Wunder. Aber wenn Sie ein MRT einsetzen, so werden Sie die Mammakarzinome sehr viel früher entdecken. Hier sind die Stadium 0 und 1, also die präinvasiven Läsionen und die Stadium 1 Karzinome aufgeführt, und die entdecken Sie häufiger mit der Kernspintomographie und seltener mit der Mammographie. Hingegen, wenn Sie die Mammographie einsetzen, entdecken Sie häufiger spätere, fortgeschrittene Mammakarzinome, Stadium 2 bis 4. Das heißt, die MRT-Untersuchung erkennt Mammakarzinome früher und wir können daraus ableiten, und dazu gibt es inzwischen auch zunehmende Arbeiten, dass das auch tatsächlich zu einem Überlebensvorteil führt. Also Kernspintomographie in dieser Hochrisikoselektionspopulation ganz entscheidende Maßnahme. Daneben spielt die Mammographie eine große Rolle, die Ultraschalluntersuchung tritt hier weit zurück. Und die zweite Option, die Sie haben, die Sie Frauen anbieten können, die eine BRCA-Mutation haben, ist die Entfernung der entsprechenden Organe, die Mastektomie, die prophylaktische Mastektomie und die prophylaktische Ovarektomie, Salpingo-Ovarektomie. Die Salpingo-Ovarektomie, mit der schlagen Sie zwei Fliegen auf eine Klappe. Erstens reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit des Auftretens an eines Ovarialkarzinoms und zweitens halbieren Sie die Chance, dass ein Mammakarzinom auftritt. Also durch die Entfernung der Eierstöcke und Eileiter können Sie auch das Brustkrebsrisiko reduzieren, und dass Sie durch die Entfernung der Brust, durch die Mastektomie, die Chancen an einem Mammakarzinom zu erkranken reduzieren, ist, glaube ich, klar. Und wie schaut sowas aus? Das ist eine bilaterale prophylaktische Mastektomie. Zwei saubere Schnitte, aber ein ästhetisch völlig inakzeptables Ergebnis. Und wir sehen das leider Gottes heute immer noch bei Frauen, die zu uns kommen aus anderen Ländern. Ich glaube, so ein Ergebnis einer 25-jährigen Frau, die vielleicht noch keinen Partner hat, anzubieten, ist völlig inakzeptabel. Aber es schützt vor Brustkrebs. Natürlich hat man sich über die Jahre überlegt, wie man die ästhetischen Ergebnisse verbessern kann. Und das ist eine Frau, die auch keine Brust mehr hat, zumindest kein Brustdrüsengewebe mehr hat, aber die den Hautmantel noch hat. Diese Frau hat sich entschieden, eine sogenannte Skin-Sparing-Mastektomie durchführen zu lassen. Das heißt, sie hat die Haut belassen, das kann man sicher tun, hat, um das geringstmögliche Risiko, wenn sie so wollen, zu haben, auch die Brustwarzen entfernen lassen. Und die hat sich das dann später tätowieren lassen. Und ich glaube, das ist ein kosmetisch ansprechendes Ergebnis, das wir dieser Frau bieten können. Und durch die Entwicklung neuer Technologien, azellulärer Matrizes, die entweder aus Schweinen, besonders gezüchteten Schweinen oder besonders gezüchteten Rinderföten stammen, die übrigens auch das Rohmaterial für Bioprothesen des Herzens darstellen, kann man inzwischen noch viel bessere kosmetische Ergebnisse erzielen. Diese azelluläre Matrix wird unter dem Pectoralis-Muskel, der abgetrennt wird, genäht und es wird dann die Prothese unter diese Hülle, die da entstanden ist, unter diese, wenn Sie so wollen, Hängematte aus Schweinematerial oder Rindermaterial gegeben und so schaut es danach aus. Das ist eine Frau, die sich auch etwas größere Brüste gewünscht hat, die hat auch keine Brust mehr, kein Brustdrüsengewebe mehr, aber noch die Brustwarze und die Haut. Das ist eine weitere Frau mit einer Mutation. Diese Frau war sehr unglücklich über die Größe ihrer Brüste und auch die Ungleichheit der Brüste. Wenn Sie schauen, die für sie linke Seite ist ein bisschen höher, die Sigma-Mehrfalt ist ein bisschen höher als auf der rechten Seite. Wir haben das ausgeglichen und auf der rechten Seite sehen Sie das postoperative Ergebnis. Diese Frau hat auch kein Brustdrüsengewebe mehr, hat die Wahrscheinlichkeit, an einem Mammakarzinom zu erkranken, unter das der Normalbevölkerung gesenkt und ist eine Mutationsträgerin. Also ich glaube, das sind inzwischen Ergebnisse, die wir durchaus akzeptieren können, auch die Patienten akzeptieren können. Das ist eine Frau, die eine tubuläre Brust hat, die also eine Brustdeformität links oben hat und zusätzlich eine BRCA2-Mutation. Und auch da haben wir, glaube ich, ein ganz adäquates Ergebnis erzielen können durch die Entfernung von Brustdrüsengewebe und den Ersatz durch Silikon. Und das ist ein weiterer Fall einer Mutationsträgerin. Und was hat das für eine Konsequenz? Nun, das kann ich Ihnen vielleicht anhand dieses Schemas zeigen. Das ist der fiktive Fall einer 25-jährigen Mutationsträgerin mit einer BRCA1- und BRCA2-Mutation. Aber konzentrieren wir uns mal auf die BRCA1-Mutation, was ein bisschen besser zu sehen ist. Eine 25-jährige Mutationsträgerin und die Chancen im Laufe des Lebens zu sterben. Das ist die Absterbekurve, wenn Sie so wollen. Die 25-Jährige kommt zu Ihnen zur genetischen Beratung und hat wahrscheinlich eine 100%ige Chance, gesund und lebendig ihre Ordination zu verlassen, hoffe ich zumindest. Aber sie hat in den Jahren darauf die Möglichkeit, an einem Verkehrsunfall, an einer Lungenembolie, an einem Herzinfarkt, an Altersschwäche, an was weiß ich, an einem Magenkarzinom zu erkranken und zu versterben. Und Sie sehen hier die Chancen, den 85. Geburtstag zu erleben und zu feiern, die liegen bei etwas über 20%. Denn die Mehrzahl der Todesfälle werden bedingt sein durch eine Krebserkrankung, Eierstockkrebs oder Brustkrebs. Das ist die 25-Jährige, die sagt, ich lasse nichts machen. Also ich weiß es jetzt, aber ich lasse nichts machen. Im Vergleich dazu eine 25-jährige Frau ohne BRCA-Mutation, auch die wird am Verkehrsunfall versterben, auch die wird die Chance haben, an einem Herzinfarkt oder einer Lungenembolie oder einem Nierenzellkarzinom zu versterben. Und die Chancen, den 85. Lebensjahr zu erreichen, sind allerdings viel größer, die sind an die 60%. Ja? Sie sehen, Mutationsträgerinnen verlieren durchschnittlich 35 bis 40 Jahre. 35 bis 40 Jahre, wenn sie nichts tun. Wenn sie sich entscheiden, eine Früherkennungsmammographie und Kernspintomographie durchführen zu lassen, so wenn Sie das Mammakarzinom früh erkennen, gegen das Ovarialkarzinom können Sie ja leider nichts tun, können Sie die Überlebenschancen ein bisschen verbessern, aber Sie sehen, wenn Sie jetzt schon eine prophylaktische Salpingovarektomie mit 40 Jahren durchführen, dann haben Sie schon einen riesigen Sprung gemacht in Bezug auf Ihre Überlebenschancen. Und je invasiver Sie werden, je mehr Operationen Sie durchführen, zum richtigen Zeitpunkt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Patientin nicht an einem Mammakarzinom oder einem Ovarialkarzinom verstirbt. Deswegen macht es Sinn, wenn wir uns die Inzidenzkurven anschauen, ganz vom Anfang, wenn Sie sich das noch erinnern können, mit 25 habe ich Ihnen gezeigt, beginnt das Mammakarzinom, mit 40 das Ovarialkarzinom. Wenn Sie mit 25 Jahren eine prophylaktische beidseitige Mastektomie durchführen und wenn Sie mit 40 Jahren eine prophylaktische Salpingovarektomie durchführen, dann haben Sie eine Überlebenschance, die ist vergleichbar mit jener einer Frau, die keine Mutation hat. Also Sie können in der Tat was tun, und wie das ausschaut und wie das akzeptiert wird, das hat Ihnen, jetzt muss ich schon wieder die Frau zitieren, Angelina Jolie, glaube ich, in beeindruckender Weise gezeigt. Wie verhalten sich Österreicherinnen? Nun, das sind Daten, die wir kürzlich erhoben haben, die sich aber noch auf die Prä-Angelina Jolie-Zeit beziehen. Da haben wir gesehen, dass Frauen, die gesund waren und die eine Mutation bekommen haben, in 20% der Fälle beide Brüste haben entfernen lassen oder das Brustdrüsengewebe haben entfernen lassen, dass die meisten sich zu einer Früherkennungsmammographie bzw. MR-Untersuchung entschieden haben. Und die bilaterale Salpingovarektomie haben fast die Hälfte aller Frauen gemacht. Frauen, die bereits erkrankt sind, für die dieses Thema sehr viel näher waren, die führen dann meistens eine Mastektomie durch, entweder sofort oder kontralateral verspätet. Und 2/3 aller Frauen, die wir befragt haben, die Mutationsträger waren, haben sich für eine Salpingovarektomie entschieden. Und es ist beeindruckend für mich immer wieder zu sehen, wie Frauen mit einer Mutation herausstechen aus dem Kollektiv der Brustkrebspatienten, weil sie sehr an ihrer Gesundheit interessiert sind und weil sie sehr an Wissen und Neuigkeiten interessiert sind. Die sind proaktiv bei der Beschaffung von Wissen, weil es ja sie und ihre Kinder, ihre Töchter und ihre Söhne betrifft. Und zum Schluss möchte ich Sie neben dem St. Gallen-Kongress, der, glaube ich, eine ganz, ganz große Gelegenheit ist, hier mit Experten aus der ganzen Welt zu kommunizieren, auf einen weiteren Kongress hinweisen, den die Österreichische Gesellschaft für Senologie organisiert. Der wird auf Deutsch sein, der wird in Belek sein, ein wunderschöner Ort an der türkischen Riviera, und ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessantes Programm mit vielen Kollegen aus Österreich und Deutschland, mit denen Sie auch interagieren können. Also wenn Sie an der Senologie interessiert sind, ist das eine Woche, die, glaube ich, für Sie sehr interessant sein könnte und sehr intensiv auch wird wissenschaftlich. Und mit diesem Ausblick möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.